Heute ist Freitag, der 11.7. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über die Reaktion von Brasilien auf den Brief von Trump zu Zollerhöhungen. Und dann geht's weiter ins EU-Parlament zum Misstrauensvotum von Ursula von der Leyen und wie das ausgegangen ist. Ja, und dann werfen wir noch einen Blick in den Bundestag zur Generaldebatte, die diese Woche stattgefunden hat. Und dann gibt's wie immer die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen heute mit Trump. Der hat ja erst Anfang der Woche Briefe an 21 Länder verschickt. Und in denen hat er die Staatschefs ja darüber informiert, dass es ab dem 1. August da neue Zollbestimmungen geben soll. Im früheren Schreiben hat Trump Zölle in Höhe von 20-40% angekündigt. Ja, und neben den bisherigen 21 Ländern hat Trump jetzt am Mittwoch auch Brasilien einen schönen Liebesbrief geschickt. Ja, und da hat er dann gesagt, dass er auf Importe brasilianischer Waren insgesamt 50% Zölle erheben will. Also so viel wie in keinem anderen Land. Ja, anders als sonst nennt Trump für die Höhe der Zölle nicht das Handelsdefizit, was die amerikanische Wirtschaft benachteiligen würde. Laut Trump seien die hohen Zölle nämlich damit zu rechtfertigen, dass Brasilien amerikanische Online-Plattformen regulieren würde und es eine, Zitat, Hexenjagd der Justiz gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro gebe. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran, im Jahr 2022, da gab es ja Präsidentschaftswahlen in Brasilien und da ist der damalige Präsident Bolsonaro gegen den linken Politiker Lula angetreten. Tja, und die Wahlen, die hat Bolsonaro damals auch verloren. Kurz nachdem Lula dann sein Amt als neuer Präsident angenommen hatte, haben Anhängerinnen von Bolsonaro im Januar 2023 den Kongress, also das oberste Gericht und den Amtssitz des neuen Präsidenten gestürmt. Die hatten nämlich gar keinen Bock auf Lula. Ja, und für das Vorgehen seiner Anhängerschaft, da muss sich Bolsonaro gerade auch vor Gericht verantworten. Da wird ihm nämlich vorgeworfen, dass er versucht habe, mit einem Putsch den neuen Präsidenten Lula aus seinem Amt zu entfernen. Bolsonaro, der sagt natürlich, stimmt alles überhaupt nicht. Und sollte das Gericht zum Entschluss kommen, dass Bolsonaro Schuld an dem versuchten Putsch hatte, drohen ihm bis zu 30 Jahre lang Haft. Ja, allerdings scheint ihn das auch nur wenig zu interessieren, denn er plant bereits nächstes Jahr zur Wahl erneut zu kandidieren und das, obwohl er durch das Gericht eigentlich bis 2030 nicht mehr antreten darf. Naja, zurück zu Trump. Der sagt, das ist eine Hexenjagd, vielleicht weil er so ein paar Parallelen selbst zu sich zieht. Und er steht so auch an der Seite von Bolsonaro und wirft der Justiz eben vor, den politischen Gegner angreifen zu wollen. Neben Brasilien hat Trump aber bereits am Wochenende den sogenannten BRICS-Staaten, also Russland, China, Indien und Südafrika, mit Zusatzzöllen gedroht, weil sie anti-amerikanisch seien. Ja, was das genau bedeutet, hat er nicht weiter ausgeführt, aber Brasiliens jetziger Präsident Lula lässt sich von Trumps Vorgehen nicht so wirklich beirren. Der hat am Montag nämlich schon erklärt, dass er keinen Imperator dulden werde. Da muss ich ja direkt an Star Wars denken. Ja, nachdem Trumps Brief jetzt bei ihm angekommen ist, hat Lula bereits angekündigt, dass er nach dem sogenannten Gesetz zur wirtschaftlichen Gegenseitigkeit handeln werde. Und was das heißt, das können wir uns alle vorstellen. Wenn der eine Zölle erhebt, dann wird es der andere auch tun, so wie wir es schon kennen. Weiter geht's zum EU-Parlament. Dort gab's nämlich ein Misstrauensvotum gegen die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das Ganze wurde initiiert vom rumänischen Politiker Pipera. Und Pipera, der sagt nämlich von der Leyen, die hat hier den Prozess zur Beschaffung von Impfstoffen während der Pandemie. Es war alles irgendwie undurchsichtig, ja. Und die Kommission, die hat sich auch in mehrere Präsidentschaftswahlen eingemischt. Unterstützung für den Antrag hat Pepera vor allem aus der EKR-Fraktion. Da gehören sie nämlich selbst auch zu. Das sind vor allem rechte oder auch extrem rechte Abgeordnete, zum Beispiel die der AfD oder des Rassemblement National. Und gestern Mittag war dann aber klar, der Antrag, der kommt nicht durch. Und Ursula von der Leyen und ihre Kommission, die werden im Amt bleiben. So haben 175 für das Misstrauensvotum und 360 Abgeordnete dagegen gestimmt. 18 Abgeordnete haben sich enthalten und die benötigte Zweidrittelmehrheit konnte damit auch nicht erreicht werden. Dass der Antrag durchkommen wird, das war eh unwahrscheinlich. Trotzdem wird durch das Misstrauensvotum generelle Kritik an der Arbeit von Ursula von der Leyen deutlich. Und das nicht nur in der genannten Fraktion, wo Rechte und Extreme sind, sondern auch Linke, Grüne und Liberale kritisieren von der Leyen für eine zunehmende Annäherung rechtsextremer Kräfte im Parlament. Als Zeichen der Kritik haben die Liberalen und Sozialdemokraten sogar damit gedroht, sich bei der Abstimmung zum Misstrauensvotum zu enthalten. Ja, von der Leyen sagt, davon will ich gar nichts wissen. Sie hat erklärt, dass das Misstrauensvotum nur dazu da gewesen sei, um einen Bruch der EU-Institutionen herbeizuführen. Und wir hören mal rein, was sie dazu selbst gesagt hat.
Können wir uns selbst ein eigenes Bild machen über die Verdienste des Misstrauensantrags, der uns jetzt beschäftigt? Und jeder kann seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen in Zusammenhang mit den tatsächlichen Zielen dahinter. Was wir gerade von Herrn Piperia gehört haben, war für uns alle, glaube ich, eindeutig. Es stammt aus dem ältesten Handbuch von Extremisten. Polarisieren der Gesellschaft, das Vertrauen in die Demokratie aushöhlen mit falschen Beschuldigungen über Wahlmanipulation, der Versuch, die Geschichte neu zu schreiben, wie erfolgreich wir die Pandemie überwunden haben, das soll geleugnet werden, auch mit den Impfstoffen. Es werden Verschwörungstheorien verbreitet über Textnachrichten. Und wir haben eine Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wir können uns Herrn Piperia anschließen und in seine Welt der Verschwörung hinabsteigen, voller finsterer Verschwörung. Er meint Brüssel damit. Oder aber wir können ganz klar das sagen, was wir hier sehen. Ein weiterer primitiver Versuch, einen Keil zu treiben in unsere Institution zwischen den proeuropäischen, prodemokratischen Kräften in diesem Haus. Und das dürfen wir nie zulassen. Das werden wir auch nicht.
Damit scheint für Sie alles klar.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr wisst es ja, ich bin absolute Hörbuchfanatikerin, kann man schon fast sagen. Ich höre so viele Hörbücher zurzeit, man kann es gar nicht glauben, aber ich habe mir bei BookBeat mal angeschaut, wie viele Stunden ich eigentlich in diesem Monat gehört habe, und das sind fast 50 Stunden gewesen. Das hat mich selber ein bisschen erstaunt, aber eigentlich gibt es auch einen guten Grund dafür, weil es einfach so viele gute Hörbücher gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre einfach super gerne Podcasts, so, ne, Politik-Podcasts, das, was wir hier auch viel machen, aber ich höre auch super gerne Sachbücher oder Romantasy-Bücher, komme irgendwie so in andere Welten rein, und das hilft mir einfach total. Und das ist so schön, weil man es einfach überall machen kann, im Auto, auf der Zugfahrt, beim Haushalt machen, beim Kochen und immer wieder ja in eine Geschichte eintauchen kann. Und ich mag das vor allem auch vorm Schlafen gehen. Da kann man nämlich den Sleep Timer einstellen und dann weiß man am Morgen, wo man aufgehört hat, und kann wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückspulen, weil, also ich kann mit Hörbuch sehr gut einschlafen. Und jetzt kommen mal meine aktuellen Tipps von Rebecca Jaros, die kennt ihr wahrscheinlich. Fourth Wing, das ist ja eines der beliebtesten Hörbücher zurzeit, habe ich euch schon 80.000 Mal empfohlen. Die ganze Saga rund um Drachen, Flammen geküsst, blablablub, es war einfach wunderschön und man kann es immer wieder hören. Ich habe es sogar zweimal gehört. Jedenfalls hat Rebecca Jaros jetzt ein neues Buch rausgebracht und das heißt Variation. Verdient ihre Liebe eine zweite Chance? Und das ist auf meiner Liste für Hörbücher, die ich diese Woche hören will. Ich fahre nämlich in den Urlaub und mit dem Zug in die Alpen. Das ist sehr viel Zeit und ich habe gedacht, da höre ich doch mal rein, weil Rebecca Jaros, ich war so begeistert von Fourth Wing, und sie schreibt eben auch andere Romance-Geschichten, und das ist eins, das ich dachte, das könnte vielleicht funktionieren. Dann kommen hier noch ein paar Empfehlungen, die immer funktionieren jetzt im Sommer, wie ich finde. 22 Bahnen von Caroline Wahl, Happy Place von Emily Henry. Falls ihr einen Krimi sucht, dann würde ich euch Den dunklen Sommer von Vera Buck empfehlen. Ja, und weil ich ja gerade wandern gehe, gibt es noch ein anderes Buch, das auf meiner Bucketlist gerade steht zum Hören. Und zwar Ich bin da mal weg von Harpe Kerkeling. Wenn da was für euch bei ist, ich sag's euch, es ist für allen was dabei. Es gibt einfach so viele Hörbücher auf BookBeat. 1 Million und dazu auch noch E-Books. Ja, und ihr könnt jetzt ein Probeabo ausprobieren. Zugang bekommt ihr dazu 40 Stunden Hör- und Lesevergnügen. Das ist jederzeit kündbar. 60 Tage lang gratis mit meinem Code SallyLisa. Ihr findet wie immer alles dafür in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wir schauen so kurz vor der Sommerpause nochmal in den Bundestag. Da fanden diese Woche nämlich die Haushaltswochen statt, also die Woche, in der darüber diskutiert wird, wie viel Geld wofür eigentlich ausgegeben werden soll. Bis Ende September soll dann der Haushalt beschlossen werden. Ja, den ersten Entwurf hat am Dienstag bereits der Bundesfinanzminister vorgelegt, genauso wie einen Finanzplan bis 2029. Und zu so einer Haushaltswoche gehört dann auch die Generaldebatte. Und in der wurde am Mittwoch dann auch knallhart über die ersten Monate der neuen Regierung diskutiert. Wer da natürlich nicht fehlen darf, ist die größte Oppositionsfraktion. Das ist die AfD. Und die haben auch die erste Rede halten dürfen. Deswegen Alice Weidel hat als Fraktionschefin versucht, das Ansehen von Merz und der gesamten Union in Frage zu stellen. Sie hat Merz Lügenkanzler genannt und gesagt, mit der Abschaffung der Schuldenbremse, da hat er eh jeden angelogen mit der Schuldenorgie. Und im Anschluss durfte Merz dann was sagen und er hat deutlich gemacht, dass es sich bei Weidels Anschuldigungen um Halbwahrheiten handele, durch die er herabgewürdigt werden solle. Und nach der Klarstellung gab es dann auch die aus seiner Sicht Erfolgsbilanz der ersten zwei Monate seiner Regierung. Laut Merz gäbe es bereits jetzt einige Erfolge, die erreicht wurden. Neben einer grundlegenden Wende in der Wirtschaftspolitik und einem endlich wiedergewonnenen Ansehen in der Welt hat Merz nämlich auch das Gefühl, dass die Stimmung bergauf gehe. Allerdings kann man sich da jetzt schon fragen, ob das wirklich zum Erfolg der letzten zwei Monate der neuen Regierung zählen kann oder ob die Ampelregierung da auch etwas beigesteuert hat. Zum Beispiel, weil einfach ein paar Sachen von ihr noch durchgesetzt worden sind. Neben den Erfolgen hat Merz in seiner Rede dann aber auch große Versprechen gemacht. Dazu zählt die Reformierung des Bürgergelds als auch die Reform in Bildung oder auch im Wohnsektor. Und nach der Rede von Merz, da waren dann auch die restlichen Oppositionen dran und die haben dann eigentlich ganz deutlich gemacht, dass sie von den Erfolgen und von den Vorhaben nicht so viel halten. Katharina Dröge als Fraktionsvorsitzende der Grünen, die hat nämlich gesagt, dass die jetzige Regierung viel zu wenig für den Klimaschutz tue, indem die SPD und die Union Kürzungen von klimafreundlichen Subventionen und eine Verlängerung der Kohlekraftwerke plane. Und wir hören mal in ihre Rede rein.
Planen in großem Umfang fossile Gaskraftwerke und reden gleichzeitig darüber, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verlangsamen. Das ist Ihre Bilanz noch nicht einmal 100 Tagen im Amt. Das ist eine klimapolitische Bankrotterklärung.
Für die Linke hat Heidi Rechenek gesprochen und die hat vor allem kritisiert, dass die Regierung lieber in die Aufrüstung investiere als in den ÖPNV oder in den Gesundheitssektor. Und auch da hören wir mal rein.
Eines kann die neue Regierung schon genauso gut wie die vorherige, sich nämlich ordentlich auf die Schulter klopfen. Und für was, frage ich mich eigentlich, was haben Sie denn in diesen knapp 100 Tagen geliefert, außer Chaos, gesprochene Versprechen und jetzt diesen Haushalt der Hoffnungslosigkeit? Mit diesem Haushalt haben Sie eines ganz deutlich gemacht. Sie kehren den Menschen in diesem Land den Rücken zu und machen Politik gegen deren Interessen. Klar, irgendwie müssen Sie die massive Aufrüstung und die Steuergeschenke für Superreiche und Konzerne ja finanzieren. Aber da machen wir nicht mit.
Ja, aber nicht nur die Oppositionsparteien, die haben Kritik geübt, sondern auch der eigene Partner in der Koalition, die SPD, Tim Klüssendorf, das ist ja der neue Generalsekretär der SPD, und der hat gesagt, dass die Union beim Thema Bürgergeld gesellschaftlich Benachteiligte gegeneinander ausspiele und die Partei dort immer wieder nach Einsparmöglichkeiten suche. Vielleicht sollte man da nochmal innerhalb der Koalition Gespräche führen und ich finde ja, Tim Klüssendorf, der könnte nochmal die Vermögensteuer ins Spiel bringen. Und wir brauchen sie alle, die Good News. Obwohl ich finde, dass diese Good News keine richtigen Good News sind, sondern lange überfällige News. Und zwar kommen sie aus Berlin. Nach jahrelangem Rechtsstreit ist die Umbenennung der Berliner Mohrenstraße nämlich jetzt endlich rechtlich zulässig. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat dazu ein früheres Urteil des Verwaltungsgerichts bestätigt. Der Bezirk Mitte hatte die Umbenennung bereits 2021 beschlossen, das muss man sich vorstellen. Aber ein Anwohner, der hat versucht, Berufung einzulegen, was das Gericht abgewiesen hat. Und künftig soll die Straße jetzt Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen. Und Anton-Wilhelm-Amo ist ein Gelehrter aus Ghana, der als einer der ersten afrikanischen Rechtswissenschaftler und Philosophen in Deutschland bekannt wurde. Und das finde ich richtig schön. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann nächste Woche am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.